Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Ihr hört uns in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Philipp Abresch. Tja, wenn wir in diesen Tagen über den Nahen Osten berichten, da fällt mir wirklich schwer, wo soll man da anfangen? In Israel, wo ein Land traumatisiert ist nach dem Terrorangriff der Hamas vor einem Jahr, wo Angehörige noch immer um ihre Liebsten, um die verschleppten Geiseln bangen, wo die Einwohnerinnen und Einwohner in dieser Woche in die Schutzräume und Bunker geflüchtet sind vor 180 Raketen aus dem Iran. Oder im Gazastreifen, wo der Gegenschlag der israelischen Armee seit fast einem Jahr andauert, weiterhin viele Menschen getötet werden, auch unschuldige Zivilisten, Familien mit Kindern, wo auch ein großer Teil der Häuser und Felder zerstört sind, eine schreckliche Katastrophe. Dann der Libanon, wo über 1 Million Menschen auf der Flucht sind, seitdem die israelische Armee aus der Luft und jetzt auch in einer Bodenoffensive die Terrormiliz Hisbollah bekämpft. Und auch im Iran fürchten sich die Menschen vor einem Krieg mit Israel. Ein Jahr nach dem 7. Oktober steht die Region vor einem großen Krieg und vielleicht ist er schon längst im Gange, dieser Krieg. Sprechen wir heute drüber im Weltspiegel-Podcast mit zwei tollen Kollegen, die die Region sehr lange schon und sehr gut kennen. Jan-Christoph Kitzler, unser Korrespondent in Tel Aviv, und wir sprechen mit Katharina Willinger, unserer Korrespondentin für den Iran, die die Lage gerade aus Teheran für uns beobachtet. Wie geht's den Menschen vor Ort? Und gibt es überhaupt eine Aussicht auf Frieden? Und weil sich die Lage dauernd ändert, ein kurzer Hinweis gleich zu Beginn. Heute ist Freitag, der 4. Oktober, kurz nach Mittag. Jan-Christoph Kitzler ist uns aus dem Studio in Tel Aviv zugeschaltet. Hi Jan-Christoph, grüß dich.
Hallo, hallo.
In ein paar Tagen jährt sich zum ersten Mal der Terrorangriff der Hamas auf Israel, der 7. Oktober. Wie erlebst du das Land so kurz vor diesem Jahrestag? Was ist davon zu spüren in Tel Aviv in Israel?
Ja, das ist gleich eine große Frage, denn es ist eine ziemlich komplexe Lage insgesamt. Wir haben natürlich jetzt hier das Gedenken, was es geben wird, zum Beispiel am Ort des Nova-Festivals, wo es die meisten Toten, die meisten Verschleppten gab, an der Nähe des Gazastreifens. Es gibt die Angehörigen, die natürlich jetzt trauern. Es sind hier gerade jüdische Feiertage in den nächsten Tagen, gerade jüdisches Neujahr. Das heißt, da sind die Familien zusammen, die denken natürlich auch an das letzte Jahr und wie das geprägt war von diesem Terrorüberfall aus dem Gazastreifen und dem Krieg, der danach kam. Und gleichzeitig haben wir jetzt natürlich eine aktuelle Situation mit einem Krieg, den Israel inzwischen jetzt auch auf libanesischem Gebiet führt gegen die Hisbollah, mit einer direkten Bedrohung zwischen Iran und Israel. Es gab jetzt vor ein paar Tagen hier diesen Raketenangriff aus dem Iran. Und die Frage ist jetzt, wie wird Israel darauf reagieren? Führt das in eine weitere Eskalation? Das heißt, die Leute sind jetzt auch so ein bisschen natürlich vom aktuellen Geschehen mitgenommen. Und das prägt auch so ein bisschen die Stimmung hier natürlich. Insofern, ja, ist das ein bisschen komplex und schwierig zu beschreiben eigentlich.
Angriffe auf den Libanon, direkte Bedrohung des Iran, da sprechen wir gleich drüber. Vielleicht einmal den Schritt zurück und den Blick in die Vergangenheit. In Vorbereitung auf diesen Jahrestag habt ihr mit eurem Team ja mit ehemaligen Geiseln der Hamas gesprochen. Die habt ihr getroffen. Wie war das? Was haben sie euch erzählt? Und wie geht's den Menschen heute?
Das waren wirklich eindrucksvolle Begegnungen, mit diesen Menschen zu sprechen. Es ist unterschiedlich, wie die Geiseln und die Angehörigen damit umgehen. Ich habe das Gefühl, manche sind so, dass denen das hilft, wenn sie drüber sprechen, wenn sie in die Öffentlichkeit gehen, wenn sie auch ihr Schicksal zeigen können. Das hilft ihnen auch, das Trauma zu verarbeiten. Es gibt andere, die ziehen sich eher zurück, die wollen das nicht. Die sind natürlich im Fokus. Und es gibt jetzt natürlich viele Leute, die immer noch trauern. Es sind noch 101 Geisel im Gazastreifen. Wir wissen nicht, wie viele davon noch am Leben sind. Wahrscheinlich 40, 50 davon sind schon getötet worden im Gazastreifen und vielleicht noch mehr. Es gab große Hoffnung, dass es vielleicht doch eine Waffenruhe in Gaza gibt, einen neuen Deal, dass man doch noch Leute freikommt. Darauf hoffen diese Familien natürlich verzweifelt und merken aber, die Regierung Netanyahu hat das nicht gemacht, hat kein Interesse daran. Es kam zu keiner Einigung mit der Hamas. Die Waffenruhe ist nicht gekommen. Der Krieg in Gaza läuft jetzt noch weiter und das erhöht natürlich nicht die Chancen, dass diese Geiseln überleben werden. Und gleichzeitig ist der Fokus jetzt woanders. Israel kämpft im Libanon. Ich glaube, dass das auch ein bisschen bewusst jetzt passiert, um nicht das Trauma, die große Katastrophe jetzt hier so stark sein zu lassen, sondern um zu zeigen, wir sind stark, wir setzen uns gegen unsere Feinde zur Wehr, wir schlagen zurück. Das ist so ein bisschen die Stimmung, die die Regierung hier jetzt verbreiten will. Und damit ist natürlich die Hoffnung der Angehörigen der Geiseln ziemlich am Boden gerade. Und das ist eine furchtbare Situation, gerade eben an diesem Tag, an dem man sich dann daran erinnert. Und die Geiseln, die rausgekommen sind, die haben dann natürlich auch Furchtbares beschrieben.
Große Sorge, dass die Geiseln, die jetzt noch in der Gewalt der Hamas sind, in Vergessenheit geraten. Was weiß man eigentlich über diese Geiseln?
Also eigentlich weiß man nicht viel. Man weiß natürlich das, was man aus den Berichten der Geiseln, die rausgekommen sind, hört. Die erzählen dann eben, wie sie dort festgehalten wurden, wie sie immer wieder den Ort wechseln mussten, wie sie um ihr Leben gefürchtet haben, weil es ständige Angriffe gab und ihre Bewacher natürlich auch dann eine Gefahr waren, weil, wie man es ja auch in einem Fall jetzt gerade vor kurzem gesehen hat, dann diese Bewacher eben auch Geiseln erschießen. Das ist eine permanente Angst um ihr Leben gewesen und das eben sehr, sehr lange. Also es gibt Geiseln jetzt halt, die sind ein Jahr als Geisel verschleppt im Gazastreifen. Darunter ein kleines Kind, ein über 80-Jähriger, Frauen. Das ist furchtbar und man kann sich das Leid der Leute, glaube ich, gar nicht vorstellen. Immerhin sind jetzt die Kampfhandlungen im Gazastreifen tatsächlich ein bisschen punktueller. Das heißt, das Gros der Soldaten ist raus aus dem Gazastreifen, aber es laufen immer noch fast jeden Tag Luftangriffe. Und das bringt natürlich dann auch das Leben der Geiseln, die noch am Leben sind, in Gefahr.
Das Leid der Geiseln wird überlagert, hast du gerade ja schon gesagt, durch die aktuellen Ereignisse. Vor ein paar Tagen regneten Raketen aus dem Iran auf Israel. Und ihr seid, ich glaube, in die Bunker geflüchtet, ne? Wie hast du das erlebt? Und wie gehen die Menschen in Israel mit dieser Bedrohung, dieser zusätzlichen Gefahr eigentlich um?
Also zum einen ist man hier natürlich daran gewöhnt, so krass das klingt, dass es Raketenangriffe gibt. Wir hatten jetzt in Tel Aviv in den letzten Tagen immer wieder mal Alarm, davor monatelang auch nicht. Im Norden ist das ganz anders. Im Norden an der Grenze zum Libanon, da gibt es täglichen Beschuss, tägliche Angriffe mit Drohnen. Da sind über 60.000 Menschen nicht in ihren Häusern, weil es einfach zu gefährlich ist. Aber alle im ganzen Land sind irgendwie darauf eingestellt, dass das jederzeit passiert. Also in Tel Aviv war das so jetzt, aber insgesamt sind bei diesem Angriff aus dem Iran Millionen Menschen hier in die Schutzräume gegangen und ich natürlich auch. Also ich bin im Studio gewesen, habe viel gearbeitet, viele Live-Gespräche geführt und dann, als es dunkel wurde, haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir besser mal nach Hause, weil wenn was kommt, dann vielleicht jetzt. Und tatsächlich habe ich mich dann zu Hause, habe einen kleinen Bunkerraum tatsächlich, wie viele Wohnungen das sie so haben. Da macht man dann so eine Stahltür davor und schiebt so eine große Metallplatte vors Fenster. Die Wände sind dicker. Die werden nicht einen direkten Einschlag überleben, natürlich, einen direkten Treffer, aber die halten dann hoffentlich
Splitter
doch einiges.
Vielleicht.
Genau, hoffentlich doch einiges ab. Splitter, ne, Schrapnell, so. Aber es gibt natürlich auch öffentliche Bunker, wo die Leute dann hinrennen. In ganz alten Häusern gibt es dann keine Schutzräume. Da gehen manche Leute dann eben in den Keller und da trifft man sich dann auch und versucht das zusammen durchzustehen. Furchtbar ist es natürlich, wenn man dann gerade unterwegs ist. Ich habe eine Freundin, die wollte in den Norden zu ihren Schwiegereltern, die einen richtig guten Schutzraum haben und unterwegs ist das dann passiert. Und sie waren dann an der Autobahn im Straßengraben, während die Raketen über sie flogen. Also die hatten Todesangst mit kleinen Kindern. Das ist schon hart. Und klar, also als ich da war in meinem Schutzraum, habe ich gearbeitet. Das hilft dann natürlich, wenn man davon gleich erzählen kann. Ich hatte Live-Gespräche während des Alarms. Und das ist dann gar nicht so schlecht, weil dann man gleich so ein bisschen dabei ist, das, was mir da mit einem passiert, zu verarbeiten.
Israels Premierminister Netanyahu hat ja angekündigt, dass er diese Angriffe vergelten will und alle warten jetzt auf eine Reaktion. Was ist denn zu erwarten aus deiner Sicht?
Ja, das ist eine große Diskussion. Also das wird jetzt möglicherweise bald passieren. Es gibt so ein paar Szenarien, die hier durchgespielt werden. Nicht von Regierungsseite, die halten sich da sehr bedeckt, aber hier von Beobachtern und Experten, also zum Beispiel ist denkbar ein Angriff auf die Produktionsstätten von iranischem Öl und Gas. Damit könnte man dann halt den Iran, der sehr davon abhängig ist, wirtschaftlich total in die Knie zwingen und treffen. Ein anderer Punkt, das wäre auch im strategischen Interesse Israels, wäre ein Angriff auf das iranische Atomprogramm, auf die Anlagen zur Anreicherung von Uran. Das wird von Israel als sehr große Bedrohung angesehen, wenn der Iran tatsächlich irgendwann über eine Atombombe verfügen würde. Und das könnte man damit halt dann zurückwerfen, dieses Programm. Das Problem ist, diese Anlagen sind zum Teil sehr tief in der Erde. Da bräuchte man richtig große, schwere, bunkerbrechende Bomben, die die USA zum Beispiel liefern könnten oder vielleicht schon geliefert haben. Und das Dritte, was denkbar ist und was so ein bisschen der Logik der letzten Wochen auch folgen würde, wäre möglicherweise ein direkter Angriff auf eine Führungspersönlichkeit des Regimes in Teheran. Und das hat man in der letzten Zeit gemacht. Also vor ein paar Wochen hat man Ismail Haniyeh, den politischen Chef der Hamas, in Teheran getötet. Wird Israel zugeschrieben. Israel hat sich nicht zu dem bekannt, aber alle gehen davon aus. Dann letzte Woche tatsächlich Hassan Nasrallah, den Chef der Hisbollah, mit schweren Bomben im Bunker in Beirut. das ist so ein bisschen auch die Logik des israelischen Vorgehens. Also wir schlagen die Köpfe ab der Feinde, die uns bedrohen. Und das könnte da natürlich auch passieren. Aber das wäre dann natürlich die ultimative Eskalation.
Es gab ja in Israel Demonstrationen gegen Netanyahu schon lange vor dem 7. Oktober und aber auch danach, vor allem von Angehörigen der Geiseln. Du hast das ja schon erwähnt. Militärisch wiederum ist die israelische Armee in den letzten Wochen sehr erfolgreich gewesen. Hassan Nasrallah ist durch eine Rakete getroffen worden im Libanon. Was würdest du sagen, wie ist der Rückhalt Netanyahus im Moment in der israelischen Bevölkerung?
Ja, ich würde gerne erstmal noch was zum Erfolg sagen der israelischen Armee. Also darüber kann man streiten, nicht? Also zum Beispiel sind die Kriegsziele eigentlich erreicht. Israel ist jetzt seit einem Jahr im Krieg. Das ist auch ein Krieg, der ungewöhnlich ist für Israel. Die vergangenen Kriege, die waren eher kurz und hart. Jetzt ist man ein Jahr lang in einem Zermürbungskrieg im Gazastreifen. Und auch im Norden sind viele Truppen gebunden, weil eben diese Beschüsse aus dem Libanon eben seit dem 8. Oktober, einen Tag nach dem Überfall aus dem Gazastreifen, begonnen haben. Und auch da gab es immer wieder israelische Angriffe, ganz viele im Libanon in dieser Zeit. Und trotzdem ist die Hamas im Gazastreifen immer noch nicht besiegt. Der Krieg geht da weiter. Die Menschen im Norden Israels sind nicht zurück in ihren Häusern. Und ich glaube, viele Israelis haben schon das Gefühl, auch jetzt nach dem Angriff aus dem Iran, dass es nicht besonders gut steht um ihre Sicherheit. Man vertraut zwar jetzt irgendwie auf die Armee, aber tatsächlich würde ich hinter die erfolgreiche israelische Armee jetzt in der Zeit ein Fragezeichen machen, zumal wir ja auch noch nicht wissen, wie das im Libanon weitergeht. Also die Bodentruppen sind jetzt drin. Immer wieder hören wir jetzt auch von Hinterhalten, von getöteten israelischen Soldaten. Auf der libanesischen Seite ist das natürlich furchtbar. Da ist 1 Million Menschen auf der Flucht tatsächlich aus diesen Gebieten und droht auch eine humanitäre Katastrophe und auch große Zerstörung. Also insofern wäre ich mal vorsichtig, was den Erfolg angeht. Auf der anderen Seite kann man, glaube ich, sagen, dass wirklich das Gros der israelischen Bevölkerung der Meinung ist, ja, wir müssen das so machen. Wir müssen die Bedrohung um uns herum ausschalten und zwar militärisch. Das ist das Mittel der Wahl. Wir müssen jetzt unsere Feinde besiegen. Es ist gut, dass wir der Hisbollah die Köpfe abschneiden. Es ist gut, dass wir vorgehen gegen die Hamas, bis sie zerstört ist im Gazastreifen. Das ist sozusagen die Haltung hier und das nehmen viele in Kauf, dass das dann eben halt auch mit heftigen Kriegshandlungen, mit vielen einberufenen Reservisten und mit großem auch wirtschaftlichen Schaden einhergeht.
Ein Jahr nach dem Angriff der Hamas auf Israel kämpft das Land an mehreren Fronten. Wie ist denn deine Einschätzung? Ist die israelische Armee in der Lage überhaupt, es mit allen gleichzeitig aufzunehmen?
Also offenbar sieht man jetzt in der israelischen Regierung und auch in der Armeespitze möglicherweise so eine Art Momentum. Also dass man sagt, okay, wir können das jetzt tun, weil wir jetzt auch die Chance haben, es zu tun. Wir können jetzt die Hisbollah tatsächlich in ihrem Bedrohungspotenzial eindämmen. Wir können auch den Iran möglicherweise direkt angehen, weil der Iran sozusagen auch seine Partnerorganisationen geschwächt sieht. Also Hamas, Hisbollah, auch die Houthi-Rebellen. Wir können auch die Houthi-Rebellen bombardieren, wie Israel das ja auch schon immer wieder gemacht hat. Also offenbar sieht man, denkt man, dass man das jetzt tun kann und dass es ein günstiger Moment ist, weil auch offenbar die Amerikaner, der wichtigste Verbündete Israels, das so mitgehen. Auf der anderen Seite zeigt das natürlich auch die Abhängigkeit Israels, gerade von den Amerikanern, von den Waffenlieferungen. Also die Bombardierungen im Libanon, die jetzt stattfinden, die sind nicht möglich ohne gewaltige Waffenlieferungen aus den USA. Und alleine, das weiß man ja auch, kann man das nicht durchstehen, sondern nur eben durch massive Unterstützung der Partner. Und gleichzeitig, das ist jetzt so das, was nach außen sozusagen dringt, gibt es großen Frust auch in den USA, dass der Druck, den man auf Israel ausgeübt hat, zum Beispiel den Krieg in Gaza zu beenden, einen Geiseldeal einzugehen, nicht für eine Eskalation im Libanon zu sorgen, dass das von der israelischen Regierung ignoriert wird. Und ich glaube, das günstige Zeitfenster ist jetzt, dass die USA durch den Wahlkampf jetzt sehr mit sich selber beschäftigt sind und nicht noch da jetzt ein großes Fass aufmachen wollen. Und deswegen ja, und Israel unterstützen weiter, manchmal nach außen mahnen, aber eigentlich kann sich Israel sicher sein, dass die Unterstützung läuft, dass die Waffen kommen.
Und siehst du nicht durch den amerikanischen Wahlkampf da vielleicht auch den Wunsch, die israelische Regierung zu mäßigen, weil man eben nicht diesen Krieg mitten im Wahlkampf haben will?
Ja, den Wunsch sehe ich auf jeden Fall, dass man muss Joe Biden oder Tony Blinken, der ja viel hier in der Region war, genauso verstehen. Der hat versucht zu deeskalieren, dass es nicht größer wird. Gaza, Libanon, Iran, Houthi, er hat's probiert. Er war in der ganzen Region unterwegs und natürlich hat man hier versucht, eben dieses Thema runterzukochen und zu deeskalieren. Aber was sie erleben ist, dass Israel tatsächlich aggressiv jetzt vorgeht, nicht an einer Deeskalation interessiert ist, sondern im Gegenteil jetzt die Chance sieht, die Feinde hart zu treffen. Nach der alten Logik, wir schlagen immer härter zurück, als wir getroffen werden. Und das führt natürlich dann in die Eskalation. Und ich glaube, dass man in den USA jetzt weiß, dass man schwach war in der letzten Zeit und dass man jetzt aber ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel macht, indem man sagt, okay, wir stehen an der Seite Israels, wenn sie angegriffen werden.
Im Libanon oder aus dem Libanon hört man, herrsche Panik. Viele Menschen sind auf der Flucht, versuchen das Land zu verlassen. Müsste Israel nicht auch ein Interesse an einem stabilen Libanon haben, dem Nachbarn im Norden? Es gibt ja auch kritische Stimmen in Israel, die eine andere Strategie vorschlagen, um Sicherheit für Israel zu schaffen. Werden die gehört?
Also wenn du mich fragst, dann müsste Israel natürlich ein Interesse haben an einem stabilen Libanon. Natürlich, das ist der Nachbar, der wichtig ist. Da bräuchte es Kooperationen. Da bräuchte es zum Beispiel auch mal eine Einigung über die Grenze, die es ja immer noch nicht gibt. Das ist ja nur so eine Demarkationslinie, das ist alles umstritten. Aber das sind Fragen, die man natürlich lösen kann. Das Problem ist, glaube ich, und das sind die kritischen Stimmen, die man hier hört, es gibt keine Strategie der amtierenden Politik, wie man langfristig und strukturell mit diesem Thema umgeht. Es gibt nur die Strategie, wir hauen jetzt drauf, wir drängen die Hezbollah zurück, wir treffen sie an ihren Köpfen, die töten die Führungsmitglieder der Hezbollah, wir nehmen ihnen ihre militärischen Fähigkeiten, Israel zu bedrohen. Aber was dadurch passiert, ist ja eigentlich nur, dass man sich Zeit kauft. Die Hezbollah wird natürlich keine Probleme haben, eine neue Führung zu wählen. Die haben auch keine Probleme, sich neu zu bewaffnen. Es gibt eine riesige Grenze, über die Waffen reinkommen können. Man kann den Libanon nicht abschotten, wie man Gaza abschotten kann. Also man kauft sich Zeit bis zur nächsten Eskalation und zu mehr Fantasie reicht das, was hier sozusagen an Taktik, an Strategie denkbar wäre, reicht es offenbar nicht. Man kann nur in dieser Gewalt-gegen-Gewalt-Kategorie denken. Das tut zumindest diese Regierung hier.
Wird der Libanon jetzt zum zweiten Gazastreifen?
Also die Verhältnisse sind schon anders. Auf der einen Seite sehen wir jetzt natürlich Vertreibung von vielen Menschen. Also 1 Million, sagen die Vereinten Nationen. Allein 100.000 sind über die Grenze nach Syrien geflohen. Vor allem aus dem Süden, aber auch in Beirut, in der Hauptstadt, gab es ja Angriffe immer mehr in der Nähe des Zentrums auch. Auch da leben Menschen in großer Angst. Es gibt Zerstörung, die sehen wir. Aber natürlich ist das eine andere Situation. Der Libanon ist 30 Mal größer als der Gazastreifen. Gerade der Süden des Landes ist nicht besonders dicht besiedelt. Das ist im Gazastreifen ganz anders. Da gibt es ja auch deshalb so viele zivile Opfer, weil das eben ein sehr, sehr dicht besiedeltes Gebiet ist. Und dann eben viele Menschen da bei den Angriffen auch mit schweren Bomben in Mitleidenschaft gezogen sind. Im Gazastreifen kommen die Leute nicht weg. Genau, also da sind die Grenzen zu, sie können nirgendwo hin. Die Menschen sagen in Gaza, es gibt keinen sicheren Ort. Das ist im Libanon noch anders. Da gibt es Grenzen auch, die offen sind, zum Beispiel nach Syrien. Die Menschen können in den Norden. Aber natürlich wird es da jetzt auch große Zerstörung geben. Und die israelische Armee geht brutal vor aus der Luft und auch jetzt mit Bodentruppen. Es gibt Dutzende Ortschaften im Süden, die jetzt Evakuierungsanordnungen bekommen haben. Und die israelische Armee sagt, jeder, der noch da ist, den betrachten wir als unseren Feind. Also da kann man sich ausrechnen, was passiert.
Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv, danke dir erstmal für den Moment. Wir sprechen gleich weiter und gehen einmal nach Teheran. Nach dem massiven iranischen Raketenbeschuss auf Israel warten im Iran jetzt viele auf den von Israels Premierminister Netanyahu angekündigten Gegenschlag. Meine Kollegin, die ARD-Korrespondentin Katharina Willinger, ist gerade in Teheran und mit ihr kann ich jetzt sprechen. Hi Katharina, grüß dich.
Hallo Philipp, hi.
Wie ist denn die Lage gerade in Teheran? Wie erlebst du diese Stadt?
Also eine ganz seltsame Stimmung, so würde ich es beschreiben. Auf der einen Seite gibt es einen normalen Alltag. Also heute ist zwar Freitag, wo wir sprechen. Das ist der Sonntag sozusagen im Iran. Wochenende ist immer Donnerstag, Freitag. Das heißt, natürlich ist ein bisschen weniger los an so einem Tag. Aber die Geschäfte haben normal offen, Cafés haben normal offen. Es herrscht Betrieb. Auf der anderen Seite ist es eine Anspannung, weil sich viele Leute fragen, was kommt jetzt in den nächsten Tagen auf uns zu? Ich kriege Leute mit, die einkaufen gehen und ihre Vorräte aufstocken. Also eine sehr menschliche Befürchtung einfach, dass man die Gelegenheit vielleicht nicht mehr hat in den nächsten Tagen und Wochen. Und parallel zu dem Ganzen, wo wir jetzt sprechen, findet gerade das Freitagsgebet statt im Zentrum von Teheran. Und das wird das erste Mal seit fast 5 Jahren vom obersten Führer selbst, Ali Khamenei, geleitet. Da haben sich sehr viele Menschen, ich habe jetzt gerade erst nur Bilder im Fernsehen gesehen, es könnten Zehntausende sein, das kann ich schwer abschätzen, versammelt. Das sind Regierungsanhänger, Regimeanhänger. Und da warten wir jetzt auf seine Predigt, die er hält. Das heißt, da kommen ja auch immer politische Infos mit rein, ja, wie die ganze Lage gerade einzuschätzen ist. Und das ist eine Hochsicherheitszone, also alles voll mit Sicherheitskräften, Revolutionsgardisten, weil natürlich über allem die Drohung auch der Israelis schwebt, den Iran anzugreifen. Und unter Umständen würde man dann ja auch eine Führungsperson ins Visier nehmen.
Die Menschen fragen sich, was kommt auf uns zu, sagst du, Katharina. Wie groß ist denn die Sorge der Bevölkerung gerade im Iran? Haben die Menschen Angst vor einem Krieg mit Israel?
Angst, würde ich sagen, heute am Freitag, wo wir sprechen, ist noch ein zu großes Wort. Es ist eher noch die Sorge. Das liegt aber daran, dass die Menschen im Iran einfach sehr, sehr viel gewohnt sind. In den letzten Jahren viele innere Probleme gibt's hier. Es gab ja auch immer wieder Proteste gegen die Regierung, gegen die Führung hier aufgrund von Wirtschaftsproblemen, von Menschenrechten. Und man ist einfach vieles gewohnt, das sagt man uns auch im Interview immer wieder, dass wir Iraner, so ist das Wording, ja sowieso gewohnt sind, in einem instabilen Alltag zu leben, nicht wissen, was kommt morgen auf uns zu. Und da ist jetzt gerade eine Sorge da und ich nehme das schon auch wahr, dass die Leute verunsichert sind, weil sie ja auch die Bilder logischerweise jetzt der letzten Monate, der letzten Wochen und Tage dann jetzt auch im Libanon sehen, die Bilder aus Gaza sehen. Und natürlich gibt's Leute, die das Szenario im Kopf haben, wenn Israel jetzt angreift und der Iran dann zurückschlägt und die Drohung ist ja ganz klar ausgesprochen worden, dann könnte das natürlich in einem Krieg enden und dann würde das im schlimmsten Fall ja auch die Zivilbevölkerung direkt treffen.
Vor wenigen Tagen landeten iranische Raketen mitten in Tel Aviv und in anderen israelischen Städten. Das war jetzt schon der zweite iranische Angriff auf Israel innerhalb eines halben Jahres. Was ist jetzt anders als im April, als ja schon einmal Raketen und Drohnen Richtung Israel gestartet wurden von der iranischen Armee?
Also wenn wir uns das anschauen im Vergleich im April, das waren mehr Geschosse, wenn wir es in der Zahl uns ansehen. Es waren über 300. Es waren überwiegend Marschflugkörper und Drohnen mit einer Flugzeit von 6 bis 7 Stunden. Der Angriff war angekündigt. Das Weiße Haus war vorab wohl informiert. Dementsprechend auch die Israelis selbst. Die Nachbarländer waren gewarnt. Flugverkehr war eingestellt. Das heißt, es war ein Angriff mit Ansage und den konnten die Israelis ja auch sehr gut entschärfen. Er hat sehr geringe Schäden damals angerichtet und die Iraner waren damals direkt bemüht, darum zu betonen, dass es für uns, so das Wording, jetzt damit getan ist. Und der dann folgende israelische Gegenschlag, der war ja im Grunde so klein und so minimal, dass diese große Eskalation damals auch ausgeblieben ist. Jetzt ist es anders. Nach der Tötung von Hamas-Chef Ismail Haniyeh hier in Teheran Ende Juli, am Tag der Amtseinführung des neuen Präsidenten Pezeshkian, geht man davon aus, dass das der israelische Geheimdienst war. Und da wurden die Rufe der Hardliner hier im Land schon extrem laut, dass der Iran jetzt schnell und sehr hart reagieren muss. Es war ja auch ein Angriff sozusagen auf iranischem Hoheitsgebiet. Alles andere, was davor stattgefunden hatte, war ja immer auf iranische Einrichtungen unter Personen, aber nicht auf iranischem Gebiet gewesen. Also dieser April-Angriff war ja eine Reaktion auf einen Angriff auf eine Botschaftsgebäude der Iraner in Syrien gewesen. Und der Angriff jetzt wiederum, der war nicht mehr symbolisch. Da wollte schon das Regime was zerstören aus meiner Sicht. Das waren jetzt ballistische Raketen, Hyperschallraketen, die teilweise in 10 bis 12 Minuten wohl Israel erreicht haben.
Beziehungsweise also ganz andere Luftraum. Waffen.
Ganz andere Waffen, genau. Und was genau jetzt, also wenn wir uns das Resultat des Angriffs anschauen, die iranische Seite sagt, dass das ein sehr erfolgreicher Angriff war. Das wird hier sehr gefeiert. Man hätte Militäreinrichtungen angegriffen und auch viele Treffer gelandet, so wird das hier dargestellt. In den israelischen Medien bzw. im israelischen Militär wird das anders dargestellt. Fakt ist aber, dass die Schäden wesentlich größer ist. Das kann man auch mittlerweile ja über internationale Medien und Berichte sich anschauen. Auch die Einschläge sind wesentlich größer gewesen als im April. Also das Ziel, etwas zu treffen, war diesmal da. Und gleichzeitig ist die Revolutionsgarde hier im Iran darum bemüht, klarzustellen, dass man Militäreinrichtungen unter Beschuss genommen hat und dass man, wenn Israel jetzt wiederum hier angreift, im Iran, dann bereit sei, diese Treffer, quasi die Ziele auszuweiten, nicht nur auf militärische Einrichtungen, sondern auch auf die Infrastruktur und das heißt dann im Endeffekt auch zivile Ziele unter Umständen in den Blick zu nehmen.
In den letzten Tagen, du bist ja schon seit einigen Tagen im Iran unterwegs und konntest dir einen Eindruck verschaffen von der Stimmung im Land. Was waren die unmittelbaren Reaktionen eigentlich auf diesen iranischen Angriff auf Israel? Wie hast du das wahrgenommen?
Das ist ganz abhängig davon, mit wem du sprichst in der Gesellschaft. Die iranische Gesellschaft ist ja sehr gespalten in dem Part, der die Führung unterstützt und dem Part, der selber im Iran seit Jahren auf die Straße geht und genau gegen diese Führung demonstriert. Ungläubigkeit bei denen, die sagen, jetzt auch noch ein Krieg, in den wir reingezogen werden, obwohl wir das nicht wollen. Und Unterstützung bei denjenigen, die Anhänger des Regimes sind, die eben sagen, es ist notwendig, wir müssen jetzt ganz klare Kante zeigen, sonst wird Israel nicht mehr zu bremsen sein. Das ist das Wording dieser Anhänger, beziehungsweise das ist natürlich noch viel schärfer, als ich das jetzt ausdrücke. Es ist in der überwiegenden Mehrheit, würde ich sagen, eine große Sorge da vor dem, was kommt. Die Iraner wissen ja auch, was Krieg bedeutet. Es gab in den 80er Jahren den Iran-Irak-Krieg, besser bekannt als Erster Golfkrieg. 8 Jahre hat er gedauert. Und damals sind Hunderttausende Menschen auf beiden Seiten, also sowohl im Irak als auch im Iran, ums Leben gekommen. Das heißt, fast alle iranischen Familien kennen jemanden, der umgekommen ist oder verletzt wurde oder hatten anderweitig irgendwelche Konsequenzen. Und ich würde sagen, das ist eine große Sorge, dass das im schlimmsten Fall darauf hinauslaufen könnte. Es gibt ja auch immer wieder die Impulse in der, vor allen Dingen in der iranischen Opposition im Ausland zu sagen, dass man auch eine Hoffnung in diesen Konflikt steckt, insofern, dass Israel ja jetzt theoretisch das Regime massiv im Iran schwächen könnte, dass es also auch eine Chance wäre für einen freien Iran. Das nehme ich hier aber in der Gesellschaft vereinzelt, gibt es diese Stimmen sicher, aber die große Mehrheit hat einfach nur Angst und Sorge vor dem, was kommt und glaubt, dass sie eigentlich die Leidtragenden am Ende sein werden.
Du hast es schon erwähnt, die Menschen sind in der Vergangenheit auf die Straße gegangen gegen das Regime. Frauen weigern sich beispielsweise, das Kopftuch zu tragen. Würdest du sagen, dieser Schlagabtausch mit Israel hat die Hardliner im Iran gestärkt?
Wenn man sich die Bevölkerung anguckt, ich glaube nicht, dass jetzt innerhalb der Bevölkerung da jemand plötzlich einen Mindchange hat und sagt, ich unterstütze jetzt wieder dieses Regime, weil da geht es einfach um innere Probleme. Aber ich glaube, dass dieser Gesamtkonflikt, Philipp, der, wir reden jetzt vom Krieg Gaza-Israel, von den Angriffen im Libanon, im Jemen schalten sich die Houthis immer wieder ein. Jetzt hier die Iraner greifen an und die Israel droht wieder mit Gegenschlägen. Dass das in der Gesamtsumme gesehen eine Ideologie stärkt, die ja im Nahen Osten ohnehin schon sehr fruchtbaren Boden hat, nämlich die Idee natürlich davon, dass Israel, und das ist ja die Propaganda, die hier betrieben wird von dem Regime beispielsweise in Teheran, Schuld an allem Übel ist in der Region. Und dass dieser ganze Krieg, dieses ganze Leid, diese ganzen Opfer, und es sind ja so wahnsinnig viele Zivilisten auch unter den Opfern, dass das eben den Nährboden für eine Ideologie stärkt, die eben schon da ist und dann in den nächsten Jahren, ich spreche jetzt gar nicht von den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten, in den nächsten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten einfach dazu führt, dass diese Ideologie noch mehr Aufwind bekommt.
Katharina, lass uns noch mal einen Blick auf die Region werfen. Du hast gerade schon erwähnt, Libanon, der Jemen, Gaza. Es gibt viele Opfer auf beiden Seiten, auch gezielte Tötungen durch Israel. Der Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah wurde von einer Rakete getötet. Die Hisbollah galt immer schon als verlängerter Arm der iranischen Führung. Was würdest du sagen, wie groß ist die regionale Macht des Iran jetzt nach dem Tod des Hisbollah-Chefs?
Also ich würde sagen, die steht auf dem Spiel und das ist auch der Grund, warum der Iran jetzt, ich komme schon mit den Zeiten mittlerweile durcheinander, weil hier alles verschwimmt, am Dienstag war es, glaube ich, Dienstagabend, diesen Angriff gestartet hat auf Israel. Wir haben ja lange immer wieder gesagt, auch ich und die meisten Beobachter, dass man glaubt, und das entspricht ja auch den Fakten, dass die Führung hat sich ja zurückgehalten, was den direkten Angriff angeht. Und hat lange abgewartet, so lange, bis die Rufe der Hardliner immer lauter wurden und bis eben auch immer wieder zu hören war und öffentlich diskutiert wurde, auch international. Ist denn da überhaupt noch eine Stärke da im Iran und auch in der Hisbollah, sich da zur Wehr setzen zu können? Und ich glaube, das war jetzt der Versuch zu zeigen, ja, die ist da und wir sind zu noch mehr bereit. Man darf nicht vergessen, dass diese man nennt das ja hier in der Region, beziehungsweise die Führung nennt das die Achse des Widerstands. Das ist, sind quasi die verschiedenen Gruppierungen, über die wir immer wieder reden. Die Verbündeten des Irans in der Region, also in Syrien, im Irak, im Jemen und eben auch im Libanon durch die Hisbollah, dass die Hisbollah mit Sicherheit extrem geschwächt ist, aber dass da natürlich trotzdem eine Ideologie verankert ist und dass da einfach wahnsinnig viel Kämpfer und vermutlich auch immer noch militärisches Arsenal in der Region vorhanden ist. Und ich denke schon auch, dass der Iran das mobilisieren kann und das ist auch ein Szenario, das jetzt sich auch gegen amerikanische Stellungen beispielsweise richtet. Das war in der Vergangenheit auch schon so im Irak oder in Syrien. Das ist auf jeden Fall da. Aber ganz klar, jede Schwächung der Hisbollah bedeutet natürlich auch eine Schwächung des iranischen Regimes, denn die Hisbollah wurde einfach seit ihrer Gründung 82 immer als ja, Bollwerk, muss man fast sagen, vor Israel, direkt an der Landesgrenze zu Israel benutzt und auch immer wieder ja die Drohung, wenn Israel dies macht, wenn Israel das tut, dass dann die Hisbollah eingreift. Und so ein Stück weit hat das israelische Militär das, diese Drohung natürlich gerade abgeschwächt oder widerlegt, indem er gezeigt hat, zu was man fähig ist. Man hat die hochrangigsten Mitglieder einschließlich der Führung, Nasrallah, ausgeschaltet. Und das ist natürlich gefährdet und da versucht der Iran, glaube ich, beziehungsweise die Führung hier, dem jetzt was entgegenzusetzen.
Die schleichende Ausweitung dieses Konflikts im Nahen Osten, die haben wir ja alle beobachten können in den letzten Monaten. Katharina, was würdest du sagen, wie knapp stehen wir denn vor einem großen regionalen Krieg?
Also ich finde, das ist ja schon ein großer regionaler Krieg.
Ja.
Wir sprechen ja eigentlich schon über, wo sind die Konflikte gerade? Wir sind in Israel, in Gaza, im Libanon, zum Teil im Jemen. Syrien wird schon gar nicht mehr drauf eingegangen. Jetzt haben wir diese Angriffe auf die Westbank, aufs besetzte Westjordanland gesehen. Und ich glaube, die nächste Stufe wäre dann eben ein offener Schlagabtausch, also ein Krieg noch zwischen Iran und Israel. Und die Gefahr ist auf jeden Fall da. Ich will gar nicht spekulieren. Wir haben jetzt Freitagvormittag, an dem wir sprechen. Und ich glaube, in den nächsten Stunden, Tagen werden wir schlauer sein. Vieles hängt jetzt sicherlich auch von der Reaktion der Israelis ab.
Katharina Willinger in Teheran, ich danke dir sehr für das spannende Gespräch. Pass auf dich auf. Danke, dass du für uns dort bist und mit der Kamera und mit Mikrofon die Lage dort beobachtest.
Danke für eure Zeit.
Auch wenn der Fokus jetzt gerade woanders liegt, auf dem Libanon und dem Iran, im Gazastreifen geht der Beschuss der israelischen Armee ja weiter. Allein in dieser Woche wurden wieder viele Menschen getötet. Die humanitäre Situation, die ist für die palästinensische Zivilbevölkerung katastrophal. Was würdest du sagen, wird das menschliche Leid in Israel gesehen? Wie wird es wahrgenommen?
Erstaunlich wenig. Die Berichterstattung hier, das ist natürlich ein Thema, auch was die Leute konsumieren an Medien, ist geprägt von den Darstellungen der israelischen Streitkräfte, von dem, was Soldaten aus dem Gazastreifen berichten, aber sehr wenig von dem Leid der Menschen dort. Im Gegenteil, Israel hat ja Sendeverbot erteilt für zum Beispiel den großen arabischen Sender Al Jazeera hier, der immer diese Bilder aus dem Gazastreifen transportiert hat. Das will offenbar, ist nicht gewollt, dass das hier gesehen wird, vor allem auch unter arabischsprachigen Israelis und Palästinensern. Deswegen, es gibt wenig Empathie und das liegt natürlich auch am Trauma, das liegt daran, dass man sich getroffen fühlt und man kann kein Mitleid haben mit den Menschen, die einen angegriffen haben und für viele Israelis ist eben Gaza gleich Hamas. Und das ist natürlich ein Problem einer jahrelangen Entmenschlichung, die stattgefunden hat, wo ja einfach kein Austausch zwischen Israelis und Palästinensern stattfindet, wo immer alles, was dort passiert, sofort als Terror bezeichnet wird und nicht darüber gesprochen wird, zum Beispiel über eine reale Besatzung im Westjordanland und die Unterdrückung von Palästinensern. Das ist ein Riesenproblem, deswegen wird das hier nicht wahrgenommen. Und wenn es jetzt hier Demonstrationen gab, zum Beispiel für ein Ende des Krieges im Gazastreifen, in Israel, ganz groß, in Tel Aviv, dann ging es nicht um das Leid der Menschen dort, bei den meisten. Es gibt natürlich Leute, die das sehen, aber es sind nicht viele. Sondern es ging darum, dass die Geiseln freikommen. Das ist das größte Interesse. Und das ist den Leuten hier wichtig.
Frieden erscheint so weit weg wie lange nicht. Zugleich ist der amerikanische Außenminister regelmäßig in der Region. Auch die Europäer haben sich eingeschaltet, die Bundesregierung versucht zu vermitteln. Was würdest du sagen, wie viel kann internationale Diplomatie gerade überhaupt ausrichten?
Also ich glaube, kurzfristig ist das jetzt wirklich ein Thema, dass man versucht, das Allerschlimmste zu verhindern. Wobei die Diplomaten, glaube ich, jetzt schon gelernt haben, dass das bisher nicht besonders erfolgreich ist. Also man hat schon mit Israel natürlich versucht zu verhandeln, Druck auszuüben, gerade von Seiten der USA, den Krieg in Gazastreifen zu beenden, einen Geiseldeal einzugehen, da für eine Waffenruhe zu sorgen. Das hätte dann möglicherweise, zumindest wenn man die Worte des getöteten Hassan Nasrallah wörtlich nimmt, auch für eine Deeskalation zwischen Israel und der Hisbollah gesorgt. Denn Hassan Nasrallah hat gesagt, wenn die Waffen in Gaza schweigen, dann hören wir auch auf mit den Angriffen. Und das Gleiche mit dem Iran. Es gab großen Druck auf den Iran zu sagen, bitte macht das nicht, sonst treffen wir euch hart. Und trotzdem hat der Iran jetzt Raketen auf Israel abgeschossen. Das führt möglicherweise in die nächste Eskalation. Also kurzfristig lernen, glaube ich, Diplomaten, dass es eigentlich nicht gelingt, diplomatisch für eine Deeskalation zu sorgen. Langfristig ist das natürlich die einzige Perspektive, meiner Meinung nach, die es hier für die Region gibt. Aber dazu bräuchte es dann den Willen zu Kooperationen. Wir haben ja vor dem 7. Oktober geredet über Abkommen, zum Beispiel zwischen Israel und Saudi-Arabien, über mehr Kooperationen. Und das war alles auf dem Tisch. Und dann kam halt der Überfall der Hamas, die natürlich das auch verhindern wollte. Und dann ist das alles sehr in den Hintergrund gedrückt. Aber ich glaube, es gibt für Israel keine Alternative, wenn das Land seine Sicherheit erhöhen will, als mit arabischen Nachbarn zu kooperieren, dafür zu sorgen, dass zum Beispiel auch der Libanon sich stabilisiert oder zumindest dazu beizutragen. Und am Ende natürlich auch Perspektiven, und zwar auch im Sinne von Staatlichkeit, Selbstbestimmtheit, für die Palästinenser zu bieten. Das alles will diese Regierung offenbar zurzeit nicht, sondern ist tatsächlich im Kriegsmodus und ist dabei, die Bedrohung auszuschalten und harte Gewalt anzuwenden. Aber das führt natürlich jetzt gerade erstmal nicht in die Deeskalation, obwohl hier viele Leute sagen, wir deeskalieren durch Eskalation. Das ist hier sozusagen die Doktrin. Immer härtere Schläge und dann haben wir irgendwann Ruhe, aber das ist ja nur auf Zeit.
Wie geht's weiter in der Region? Diese Frage werden wir dir wohl noch öfter stellen müssen und du wirst versuchen, sie uns zu beantworten. Ich danke dir sehr, Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv. Vielen Dank.
Sehr gerne, bis bald.
Das war's von uns vom Weltspiegel-Podcast. Wenn ihr mehr erfahren wollt zum Konflikt im Nahen Osten, möchte ich euch noch einen anderen Podcast sehr empfehlen. Streitkräfte und Strategien.
Hallo. Ich bin Anna Engelke, Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Im Podcast Streitkräfte und Strategien schauen wir zweimal die Woche auf den Krieg gegen die Ukraine und wir sprechen ausführlich über das, was unsere Korrespondentinnen beobachten, wenn sie beispielsweise Soldaten treffen an der Front oder Politiker in Kiew. Zum Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas blicken wir im Podcast in den Nahen Osten und reden mit Daniel Gerlach. Er ist Chefredakteur von Zenit, der Fachzeitschrift für den Nahen Osten. Und er spricht mit mir über die neuen Fronten und all das, was sich seit dem 7. Oktober in der Region dramatisch verändert hat.
Schön, dass ihr heute dabei wart. Verpasst keine Folge mehr des Weltspiegel-Podcasts. Abonniert uns in der ARD-Audiothek und überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Danke fürs Zuhören, liken und abonnieren, sagen Steffi Fetz, Leon Brückner und ich, Philipp Abresch.